Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Damian Böselager, Mitglied des Europaparlaments und Mitgründer der paneuropäischen Partei Volt.
Carsten, wir treffen jetzt gleich Damian Böselager, der hat eine Partei gegründet. Sag mal, wie viele Menschen in deinem engsten Familien- und Freundeskreis sind in einer Partei?
Nicht viele, aber viele sind sehr demokratisch interessiert. Und nicht alle haben natürlich die Zeit, auch überhaupt sich in Parteien zu engagieren. So die Lebensrealität schlägt dann natürlich auch zu. Insofern bin ich mal gespannt, wie die Partei Volt sich da anders aufstellt und wie er das sieht.
Vor allem ist die Frage, was macht eigentlich Parteien in Zukunft attraktiv? Weil wir sind ja in einer Parteiendemokratie. Dementsprechend brauchen wir ja auch starke Parteien und auch viele Menschen, viele kluge und engagierte Menschen, die dort arbeiten.
Ja, vor allen Dingen, glaube ich, brauchen wir Parteien, die nah an den Menschen dran sind und wieder das übersetzen können in Politik, was Menschen sich wünschen und brauchen. Und das ist etwas, was ich vermisse so ein bisschen, wenn ich mir so in die Parteienlandschaft reingucke. Da bin ich mal gespannt, wie Damian das sieht. Also auf geht's mit Damian Böselager.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit, heute mit Damian Böselager. Lieber Damian, aus der Schule wissen wir, dass Volt eine physikalische Größe ist und als elektrische Spannung bezeichnet wird. Für dich steht sie für neue Energie für Europa und ist der Name der Partei, die du 2017 mit zwei anderen europäischen Mitstreiterinnen gegründet hast. Volt ist eine paneuropäische, pragmatische und progressive Partei, die du seit 2019 im Europaparlament vertrittst. Du hast in Bayreuth, New York und Berlin Philosophie, Wirtschaftslehre und Public Administration studiert, warst einige Jahre bei der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey und hast 2016 im Wahlkampf von Hillary Clinton mitgearbeitet. Du bist Deutscher und Europäer zugleich, der sich für ein vereintes und reformiertes Europa engagiert, ein Verfechter der parlamentarischen Demokratie ist, der versteht, dass unsere großen Probleme nur europäisch gelöst werden können. Lieber Damian, lass uns über die notwendigen Veränderungen in Europa sprechen, über eine neue politische Kultur und welche Rolle Politik in der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft einnehmen muss. Lieber Damian, schön, dass du heute unser Gast bist.
Danke für die Einladung und auch für die großartige Einleitung, die ich also so ausgiebig selten bekommen habe und richtig, richtig nett. Vielen Dank. Eine Sache muss ich korrigieren. Ich habe tatsächlich nicht in dem Wahlkampf von Hillary Clinton gearbeitet, sondern habe nur mitgefiebert und war dann sozusagen in der Wahlnacht bei ihr, als sie verloren hat mit 30.000 anderen Leuten in New York im Wahlkampfzentrum.
Okay, und wie war das damals in dem Moment, als klar war, dass jetzt auf einmal Donald Trump US-Präsident wird?
Abgefahren oder schockierend. Also man muss sich das ja so vorstellen, in den USA kommen die Ergebnisse in so einer Wahlnacht immer Staat für Staat langsam rein und dann gibt es immer so sehr aufmunternde Kommentatoren, die sagen, ja, her path to presidency, also ihr Weg, die Präsidentschaft noch zu gewinnen, wird zwar schmaler, aber er ist noch so und so möglich und irgendwann wurde dieser path to presidency halt eben sehr schmal oder ist halt dann ganz verschwunden und dann hatte ich halt so 30.000 Leute um mich herum sitzen auf dem Boden, die geweint haben und das war natürlich schon ein relativ krasser Moment, dass so mitzubekommen und es ist eindeutig auch einer der Gründungstreiber gewesen für uns, halt zu sagen, ach krass, ein Verrückter kann der mächtigste Mann der Welt werden mit Donald Trump sozusagen in der Präsidentschaft. Was geht hier eigentlich gerade ab in der Politik und was geht eigentlich in Europa gleichzeitig ab in der Politik mit Marine Le Pen, AfD, Cinque Stelle, Lega Norte und so, also diesen ganzen rechts- und linkspopulistischen Parteien und dann haben wir uns überlegt, okay, vielleicht müssen wir selber versuchen, da was entgegenzusetzen und daraus ist dann, wie du gesagt hast, die neue Energie für Europa entstanden.
Kam das in dieser Wahlnacht, also war das der Moment der Wahrheit, der Triggerpunkt, der dich und die anderen beiden dazu ermutigt hat, diesen Weg zu gehen, eine Partei gleich zu gründen?
Naja, es ist, glaube ich, ja immer so, dass du viele Momentchen der Wahrheit hast. Also das Brexit-Referendum ist ja im Juni des gleichen Jahres auch passiert, 2016, was für viele von uns einfach auch ein Schock war. Also für mich so ein bisschen so dieses Gefühl, dass eigentlich, also was ich vorher hatte, dass Politik immer mehr zusammenwächst oder dass die Welt auch immer mehr zusammenwächst und dass wir so uns aus dieser dunklen Vergangenheit der Kriege irgendwie weiterentwickeln und ja eben miteinander enger verflechten, das ist damals irgendwie das erste Mal so richtig kaputt gegangen und hat richtig einen auf den Schädel bekommen, weil halt eben sozusagen das Vereinigte Königreich sich entschieden hatte, sich rauszuwenden aus der EU. Und das war, glaube ich, auch so ein Moment der Wahrheit. Und dann gibt es sicher immer wieder noch viele weitere. Aber das, ich würde sagen, das sind so die beiden größten, also Brexit-Referendum und diese Trump-Wahl.
Wie bist du politisiert worden? Was hat dich zu einem politisch engagierten Menschen gemacht?
Ja, ich meine, wir sind dann aus dieser Wahlkampfveranstaltung da rausgelaufen, ein bisschen betröppelt, ein Italiener und eine Französin und ich, also wie mit so einem blöden Witz, und haben dann überlegt, was wir jetzt machen und haben dann die Tage danach irgendwie diskutiert an der Uni und haben uns dann entschieden, sagen so, okay, was läuft denn eigentlich schief, dass der Nationalismus in Europa wieder stärker wird und wir aber eigentlich gleichzeitig Probleme haben, die über unsere Staatsgrenzen immer weiter hinauswachsen, egal ob es jetzt Klimawandel ist oder auch wie man ein faires Asylsystem baut oder ja, wie man wirtschaftlich irgendwie in diesem Zwischenspiel zwischen China, USA und vielleicht auch Russland irgendwie erfolgreich sein kann. Jetzt natürlich auch geostrategisch mit Sicherheitsfragen, also wegen Corona dann natürlich auch irgendwie was Gesundheit. Also um es kurz zu machen, die Probleme werden immer größer, die nationalistische Antwort wird immer dümmer. Und was können wir denn eigentlich dagegen machen? Und dann haben wir jetzt überlegt, cool, lass uns doch einfach genau das Gegenteil von den rechtspopulistisch-nationalistischen Strömungen bauen und eine europäische, faktenbasierte Partei bauen.
Warum eine Partei und nicht eine Bewegung, eine Initiative, Think Tank? Also warum kommt man dazu, dass man dann sagt, dann gründen wir eine Partei und treten dann auch zu Wahlen an?
Weil alles andere ein Kategoriefehler gewesen wäre. Also wenn das Problem in der Politik liegt, warum tanzen wir alle dann darum herum, das Problem auch dort zu lösen, wo es herrscht? Ja? Und das habe ich viel gesehen bei Freunden und Freundinnen von mir, die halt sich irgendwie sozial interessieren, die sagen, okay, ich werde dann Journalistin, ich gehe zu GZ und helfe irgendwie dort in der Auslandszusammenarbeit oder gehe in eine Stiftung und erarbeite irgendwie Konzepte. Aber das Problem ist ja gerade nicht, dass wir nicht gute Ideen haben, sondern das Problem ist, dass sozusagen uns der Support in den Parlamenten wegbricht und wir halt eben immer verrücktere Leute in den Parlamenten haben. Und deswegen scheint ja was in der Parteienlandschaft schief zu laufen und im Kern der Demokratie, weil wir haben in Deutschland und in den meisten Ländern Europas halt eine Parteiendemokratie. Und wenn dir die verloren geht, dann bringt es nichts, wenn du alles drumherum gebaut hast, also Stiftung, Sozial, NGO, keine Ahnung was, weil du halt im Zentrum der Macht verloren hast. Und deswegen haben wir uns dann entschieden zu sagen, okay, wenn das Problem wirklich in der Politik liegt, dann müssen wir halt auch nicht feige sein, sondern eben auch in die Politik selber gehen.
Wenn du mal beschreiben würdest, wie du dieses Parteiensystem vielleicht in Deutschland, aber auch in Europa gerade wahrnimmst, wo liegen da die Defizite? Warum hast du das Gefühl gehabt, es braucht eine neue Partei in diesem schon vorhandenen großen Spektrum von unterschiedlichsten Parteien?
Also ich mach's mal noch ein bisschen größer. Wenn du dir anschaust, was so seit dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ja? Also im Zweiten Weltkrieg gab es ein großes, sehr starkes Narrativ, zumindest in Deutschland, ein sehr schreckliches. Und danach ist das dann sozusagen übergeschwappt in so ein bloß weg von diesem Schrecken. Und dann ist es relativ schnell in so einen Systemkampf gegangen zwischen Kapitalismus und Sozialismus in Ost und West. Und mit dem Fall der Mauer kam dann das sogenannte Ende der Geschichte und damit aber auch so ein bisschen die Frage, also was passiert denn jetzt eigentlich als nächstes? Also der Ausdruck des Endes der Geschichte ist ja eigentlich, ja, keine Ahnung, wofür, woraufhin wir jetzt eigentlich irgendwie gesellschaften. Ja, so, und dann ging es halt mit der Agenda 2010 und Schröder noch so ein bisschen in so eine Zukunftsrichtung hinein, aber dann kommt eigentlich eben die totale Stagnation mit Merkel, also die Aufgabe des Zukunftsgestaltens und die komplette Verwaltung eigentlich. Auch teilweise ganz gut verwaltet, also ich meine zum Beispiel in Euro gerettet oder so. Ich meine, also Merkel hat ja gar nicht alles schlecht gemacht. Sie hat nur eine Sache nicht gemacht, sie hat nichts entschieden, was uns die Zukunft hätte erleichtern können. Ja? Sowohl was irgendwie die Europäische Union angeht, als auch eben, keine Ahnung, Nord Stream oder andere Themen, wo wir halt eben klar war, dass wir in der Zukunft halt in Probleme laufen. Rente, ja, auch noch so ein Riesenthema. So, danach kam Scholz, der wie Merkel war, nur dass er halt als Norddeutscher einfach kein Wort mehr dazu gesagt hat. Also er hat sozusagen verwaltet, aber gar nichts mehr gesagt oder nur auf sehr starkes Drängen. Und dann haben wir jetzt eine Situation, in der wir halt, weil es den Leuten teilweise nicht besser oder sogar schlechter geht, eine Situation haben, wo viele so Vergangenheitspropheten einem jetzt irgendwie die Vergangenheit versprechen, sagen, ey, lass uns zurück in die Vergangenheit gehen, da wird alles wieder toll, Grenzen zu, alle wieder weiß, wir singen deutsche Kinderlieder und alles wird wieder schön. Und der ganze Rest der Parteienlandschaft ist eigentlich eher verwaltend und sagt, bloß nicht zu viel verändern. Also ich meine, die SPD ist ja konservativer als die CDU, muss man ja fast sagen. Also sind beide sozusagen extrem beharrend. Und das ist auch das einzige Angebot, was sie haben, mit so leicht reaktionären Tendenzen jetzt bei der CDU. Und dann hast du die Grünen noch, die halt ein sehr negatives Zukunftsbild leider vermitteln, wahrscheinlich auch irgendwo zu Recht, weil der Planet halt in den Arsch geht, so. Aber, Entschuldigung für das Wording. Aber, also, das ist halt so ein bisschen die, sozusagen die Situation. Und deswegen haben wir uns überlegt, und das wäre jetzt eine lange Antwort, es fehlt halt einer positiven Zukunftskraft, die sagt, hey, guck mal, wie geil kann das werden? Wir gehen gerade in eine ganz falsche Richtung, stimmt. Aber wie geil kann alles werden, wenn wir einfach in der Lage sind, ein bisschen besser zusammenzuarbeiten, ein paar mutige Entscheidungen zu treffen, auch im Inland, aber vor allen Dingen eben auch eine starke Europäische Union bauen, die uns nach vorne bringt. Also, diese diese Zukunftsvision für was Positives, was Gutes, was da funktionieren könnte, das ist das, was uns gefehlt hat und das wir dann eben auch bauen wollten. Und nicht nur aus der Perspektive eines Landes, also welche Partei fehlt in Deutschland, sondern halt aus ganz Europa raus. Was brauchen wir eigentlich? Europäische Parteien, die für eine europäische Richtung kämpfen, und für uns ist es halt für ein funktionierendes Europa.
Wie sähe denn dein positives Zukunftsbild aus, für das du Politik machst?
Also relativ einfach, wenn du es auf eine Sache reduzieren möchtest. Die Menschen dürfen bei europäischen Wahlen europäische Parteien wählen, die ihnen irgendwas versprechen. Zum Beispiel konservative, härtere Sanktionen gegen Russland, mehr Geld für Familien. Oder bei Sozialdemokraten stärkere Sozialstandards überall in Europa und schwächere Sanktionen gegen Russland. Oder bei Liberalen Abschaffung von hier diesen 10 Gesetzen. Und keine Ahnung, wenn sie dann die gewählt haben, dann gehen die in Koalitionsverhandlungen, so wie das auch auf nationaler Ebene kennen, stellen eine europäische Regierung, die dann handlungsfähig ist. Und die kann dann für die nächsten 4 oder 5 Jahre dann eben tatsächlich auch Entscheidungen treffen, ohne immer wieder durch das Veto der Nationalstaaten geblockt zu werden. Also eine ganz stinknormale parlamentarische Demokratie, wie wir die auch auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene oft kennen. Das ist das, was ich mir wünsche. Ich glaube, dass dann Europa sicher wäre. Warum? Weil du plötzlich eine entscheidungsstarke Regierung hättest, die halt für die Themen, die auf europäischer Ebene entschieden werden müssen, tatsächlich auch mit einer Stimme sprechen könnte.
Jetzt habe ich ja verstanden, dass Volt eine sehr sachorientierte Politik macht. Du hast gerade gesagt, faktenbasierte Politik, dass ihr sehr auf Best Practices aus seid, die in Europa an irgendwelchen Stellen schon erfolgreich umgesetzt worden sind, wo ihr sagt, die könnten wir eigentlich nehmen und könnten sie auch woanders implementieren. Und dass ihr eine sehr bürgerinnenorientierte Politik macht und natürlich auch das Thema Zukunft von Europa, wie du es gerade auch anklingen hast lassen, ist Kern eurer politischen DNA. Ist das der Markenkern, diese Sachorientierung, dieses nicht, wir bashen andere Politikerinnen, wir bashen andere Parteien, wir gehen auf eine Sachebene zurück und versuchen damit auch den politischen Diskurs, die politische Kultur ein Stück weit zu verändern, sodass sie wieder anschlussfähiger ist an unterschiedliche soziale Milieus?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir irgendwie in der Hinsicht eine Besonderheit sind, dass wir eine Innovation aus der Mitte sind. Ja? Also wenn du die letzten Parteiinnovationen anschaust, dann sind die ja vor allen Dingen durch die Extreme getragen. Und wir sind ja schon irgendwo eine zentristische oder moderate Kraft, die aber trotzdem komplett was Neues möchte. So, und das ist eine komische Situation. Ich mag das Wort faktenbasiert sehr gerne, weil es irgendwo ausdrückt, dass wir uns erstmal irgendwo innerhalb der Partei, aber auch in unserem Austausch mit den anderen Parteien, erstmal auf die Faktenlage einigen sollten, bevor wir zum Value Judgment kommen. Also bevor wir sozusagen unsere Werte damit einfließen lassen. Weil es gibt auch keine politische Entscheidung, die nicht wertegetrieben ist, ja, um das auch mal ganz klar zu sagen. Oder sogar, um das böse Wort zu nutzen, einen ideologischen Charakter mit sich trägt. Und ich glaube, die Frage ist, wann bringst du diesen ideologischen Charakter mit rein? Also um ein Beispiel zu machen, wenn du Überwachungskameras auf der Straße haben möchtest, zumindest an öffentlichen Plätzen, dann wertest du die Sicherheit über die Privatsphäre. Das heißt, der Sicherheitsgewinn, Zugewinn, wichtiger als der Privatsphärenverlust in diesem Kontext. Wenn du das Gegenteil möchtest, dann ist ja der Privatsphärengewinn sozusagen wichtiger als der Sicherheitsgewinn. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man einfach ehrlich drüber sein muss, dann zu sagen, okay, was sind denn erstmal die Statistiken, wie viel Sicherheitsgewinn, wie viel Privatsphärenverlust und was kann man da sozusagen dann lösen? Und dann kommt es aber irgendwann zu einer Frage, was wertest du denn wie? Und dann ist es auch okay, wenn man zu unterschiedlichen Wertungen kommt, obwohl man die gleichen Fakten kennt. Und das ist, glaube ich, erstmal so dieser Schritt, erstmal sich dazu zu zwingen, sich auf Fakten zu einigen, so gut es geht und das auch wissenschaftsbasiert zu machen. Und das Zweite ist es, auch anzuerkennen, dass es okay ist, dass Leute zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Es muss nicht meiner sein, aber ich kann sie trotzdem noch respektieren. Und das ist mir wichtig, weil ich kenne wahnsinnig gute Menschen, die Konservative sind. Ich kenne wahnsinnig gute Menschen, die Sozialdemokraten sind, die Grüne sind, Liberale sind. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man da so ein bisschen wieder eine andere Kultur reinbringt. Dann bin ich schon bei dir. Ja.
Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Zukunftsbild. Und zwar meiner Ansicht nach müsste man das nicht schon ein Stück weit sogar konkreter haben im Sinne eines Narrativs oder einer Vision, die man formuliert. Also ich verstehe, dass man sozusagen jetzt unterschiedliche Instrumente wählen kann, wie man zum Beispiel Sicherheit erreicht. Ja, aber erstmal eine Vorstellung zu haben, wie stellen wir uns eine lebenswerte Zukunft in Europa vor, die man vielleicht dann und aus unterschiedlichen Parteiperspektiven unterschiedlich ausgestaltet, wie es dann umzusetzen ist. Aber ich glaube, was uns doch so ein bisschen fehlt, ist überhaupt, wie stellen wir uns eine Zukunft für Europa vor? Wie sieht denn das aus? Da unterscheiden sich ja auch schon die Geister, oder? mal offen gefragt?
Ja, es ist eine gute Frage. Weißt du, also wir haben immer interne Gruppen, die schreiben gerade an der Vision, an der Mission, an den Fundamental Values, an der sozusagen Beschreibung der Zukunft, wie sie wäre, wenn Volt an der Macht wäre und solche Sachen. Und ich finde das immer schon wichtig, aber ich finde das teilweise ein bisschen abstrakt, ja, weil mit der Frage, was wollt ihr eigentlich, eben ganz viele Leute unterschiedliche Sachen fragen. Also ein paar wollen halt irgendwelche Policy Solutions haben und so. Und meine Antwort wäre, glaube ich, einfach deswegen eine relativ einfache. Ich würde dabei bleiben zu sagen, guck mal, und das ist zwar super langweilig, aber mich interessiert, was Demokratie theoretisch ist. Ich glaube, die Europäische Union fliegt auseinander, weil die Leute Brüssel scheiße finden, statt die derzeitige von der Leyen-Regierung. So, das ist das Problem. Ganz simpel so runtergebrochen. So, du hast das Problem, dass die Leute einen demokratischen Disconnect haben mit der derzeitigen Regierung in Brüssel. Und das Gefühl haben, dass sie sie nicht wählen können. Und alles, was ich mir wünsche, ist, dass wir uns ein bisschen mehr Demokratie trauen auf europäischer Ebene. Das heißt, dass wenn eine konservative Kraft auf europäischer Ebene die Mehrheiten unter sich versammelt und einen Koalitionsvertrag baut und eine Regierung stellt, dass du dann konservative Politik kriegst und das auch spürst. So, die Mehrheiten, die wir jetzt haben, wären keine Mehrheiten, die ich unbedingt unterstützen würde, aber es wären die derzeitigen Mehrheiten. Und wenn wir dann keine Lust mehr drauf haben, könnten wir dann eine andere Mehrheit nach 4, 5 Jahren wählen. Aber die Menschen brauchen das, um irgendwie so die Selbstwirksamkeit der eigenen Stimme zu fühlen und nicht die ganze Zeit Brüssel, diesen Ort hier anzugreifen, sondern die derzeitige Regierung, die von der Leyen-Regierung. Das ist das, was ich mir wünsche. Und warum ist mir das so wichtig? Weil ich glaube und sehe, dass die derzeitige Europäische Union nicht stabil ist. Die wird entweder auseinanderfallen oder sie wird den Schritt aus dem Hybrid zwischen Parlamentarismus und Zwischenstaatlichkeit mit 27 Regierungschefs, wird sie entweder den Schritt schaffen zum Parlamentarismus oder sie wird zurück in die Zwischenstaatlichkeit rutschen. Dieses Zwischending, was wir gerade machen, wird nicht bestehen bleiben. Das sieht man einfach gerade daran, wie sich die Europäische Union entwickelt. Warte mal ein Jahr, bis in Frankreich irgendwie der Bardella an der Macht ist, wird es, glaube ich, gar nicht lange dauern, bis der Vorschlag kommt, lass uns das Europäische Parlament doch einfach wieder abschaffen. So, das halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich. Deswegen kämpfe ich für etwas, was die Bürgerinnen und Bürger auch fordern, nämlich ich will endlich mehr Macht darüber, was in Brüssel passiert, aber halt auf die Art und Weise, wie wir es halt eben kennen, durch parlamentarische Demokratien. Und das klingt super abstrakt, ist aber, glaube ich, die Kernlösung, die uns dazu bringen würde, dass wir wieder eine funktionierende europäische Identität hätten. Ne?
Weil wir auf der einen Seite tagtäglich merken, dass die ganzen Richtlinien und Verordnungen aus Europa dann uns auch in unserem Leben, in unserer Arbeitsweise, in unserer Wirtschaftsweise, in unserem Sozialwesen tangieren. Und auf der anderen Seite wir aber keinen direkten Durchgriff haben auf die Regierung, weil wir können zwar ein Parlament wählen, aber die Kommission wird ja dann nach anderen Spielregeln besetzt. Ist das sozusagen die Dysfunktionalität?
Genau, also das Problem ist, wie gesagt, dass wir in so einem Hybrid sind. Ja? Also man sieht es ja, bei ganz, ganz wichtigen Entscheidungen treffen sich die 27 Regierungschefs und sperren sich für, keine Ahnung, 3, 4 Tage auf Schloss Elmau ein, ziehen die Zugbrücke hoch so ungefähr, keine Presse mehr, keine Öffentlichkeit mehr und handeln dann wie so mittelalterliche Fürsten irgendwie die Sachen aus. Ja, das ist ein total beschissener Entscheidungsprozess, der Nationalstolz mit Interessenskonflikten mischt und irgendwie ineffizient und blöd ist, ja, meiner Meinung nach. Das ist so ein westfälischer Friedensprozess, ja, so one country, one vote, eine Stimme, ein Land. Heißt halt, jeder hat ein Veto, ist einfach doof. Das merken wir gerade bei der Ukraine-Finanzierung, merken wir bei ganz, ganz vielen Sachen. Sehr, sehr dumme Art, Entscheidungen zu treffen. Die, das sozusagen auf der anderen Seite des Extremen ist eben die parlamentarische Demokratie. Du wählst auf europäischer Ebene halt Sachen, die du auf europäischer Ebene entscheiden möchtest. Also, oder ich mache vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn du für deinen Stadtrat jemanden wählst, dann wählst du die, damit sie für die Stadt Dinge entscheiden. Wenn du für dein Bundesland jemanden wählst, dann wählst du die dafür, dass sie für dein Bundesland Sachen entscheiden. Wenn du für den Bundestag jemanden wählst, dann wählst du die auch meistens, damit sie Sachen entscheiden für die Bundesebene. Rente ist gerade so ein Thema, keine Ahnung, Bildung ist auch schon wieder Kategoriefelder, aber egal. Aber lauter diese Sachen wählst du dann halt, ja. Wir wählen die aber meistens nicht für ihre Leistung auf europäischer Ebene. Im Moment ist es aber so, dass diese nationalen Regierungschefs dann halt eben auch noch für europäische. So. Und was ich aber möchte beim Parlamentarismus ist, dass wir dann halt auf europäischer Ebene Leute dafür wählen, was sie auf europäischer Ebene entscheiden. Und das war es auch schon. Und das müssen wir einfach hinkriegen. Ansonsten ist es so, dass wir halt immer wieder dahin rutschen, dass es halt ein Veto gibt auf alles, dass bei den wichtigen Entscheidungen wir überhaupt keine Transparenz haben, was eigentlich entschieden wird, dass wir einfach nicht zu Entscheidungen kommen können, weil die sich halt nicht einigen können. Oder dass jeder abstreitet, dass er irgendwie mitgemacht hat bei der Entscheidung und sagt, ja, der blöde Brüssel, die haben uns wieder das Lieferkettengesetz aufgedrückt, obwohl Deutschland das ja mitentschieden hat, dass es überhaupt gekommen ist, ja, und die CDU mitentschieden hat, dass es gekommen ist. Also diese ganzen, oh, Brüssel ist ja jetzt schon Schwachsinn, ja, also es gibt ja kein Brüssel, sondern es gibt ein Europäisches Parlament und es gibt die 27 Minister, die auf der anderen Seite halt mitentscheiden. Und wir tun halt immer so, als wäre das irgendwie das böse Brüssel. Also da müssen wir von weg und dafür müssen wir uns mehr Demokratie trauen. Ich glaube, die nationalen Parteichefs haben keinen Bock darauf, weil sie halt, wenn sie dann mal Regierungschefs werden, das coolste Amt erreicht haben, was man in einer nationalen Partei erreichen kann. Und dann haben sie halt keinen Bock, wirklich europäisch zu denken und Macht abzugeben.
Kannst du mal beschreiben, weil du vorhin sagtest, es ist wichtig, dass es ein geeintes Europa gibt, ein reformiertes Europa, weil die Probleme, die wir haben, so groß sind, dass sie nur auf europäischer Ebene gelöst werden können. Kannst du es mal in ein, zwei Beispielen deutlich machen, warum bestimmte Probleme gar nicht mehr nationalstaatlich gelöst werden können, wie wir es manchmal vielleicht glauben?
Ich mache das super gerne. Ich fange aber mal mit was anderem an. Wir entscheiden jetzt schon ganz viel auf europäischer Ebene. Also 60% der Gesetze, die durch den Bundestag laufen, sind EU-Umsetzungsgesetzgebung. In Estland sind es, glaube ich, 92% der Gesetze, die durch das Nationalparlament laufen. Was sind das für Gesetze? Ja, schauen wir uns mal an, warum die Ampel gefallen ist. KI-Regulierung, Verbrenner aus, Heizungsgesetz. Das sind alles eigentlich EU-Gesetze, die dann sozusagen umgesetzt werden auf nationaler Ebene. So. Und wir tun so, als wären diese wichtigen Hinterbänkler im Bundestag wahnsinnig relevant, die sich dann irgendwie über irgendwas streiten. So. Aber eigentlich wurden die Entscheidungen alle schon getroffen auf europäischer Ebene, egal ob man die jetzt gut findet oder nicht. Aber wir tun so, als auch in der Press-Coverage, ja, schau dir mal an, wie viele FAZ-Journalisten in Berlin sitzen und wie viele in Brüssel sitzen. Also es ist ein komplettes Missverständnis der derzeitigen Machtverhältnisse, noch nicht mal der zukünftigen. So. Was würde ich mir aber wünschen, was auf europäischer Ebene entschieden wird? Natürlich gemeinsamer Einkauf für Verteidigung. Wir haben 17 verschiedene Panzersysteme in Europa. Vollkommener Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, ich habe es vergessen, aber irgendwie 75 verschiedene Waffensysteme, wo die USA irgendwie 15 hat oder so oder 20. Also wir geben unfassbar viel Geld sinnlos für Verteidigung aus, obwohl wir in einer Verteidigungskrise sind. Also wir können uns nicht verteidigen. Gleichzeitig hauen wir Geld raus für Schwachsinn. Deswegen, ich freue mich ja, dass Deutschland sozusagen jetzt sein NATO-Ziel, Ausgabenziel erreicht, aber eigentlich hätten wir das nie auf nationaler Ebene mit der Verschuldung machen sollen, sondern halt europaweit sagen sollen, okay, wie können wir jetzt gemeinsam sozusagen beschaffen auf einigen Systemen, sodass wir dann das Geld sinnvoll ausgeben und halt gute Deals kriegen mit den Herstellern. Ne? Das wäre sinnvoll gewesen, so, oder halt insgesamt eine europäische Armee. Also Verteidigung, Sicherheit ist ganz klar ein Thema, was total schwachsinnig ist, auf 27 Verteidigungsministerien aufzuteilen. So, und davon gibt es viele Themen. Das zweite Thema hatte ich schon angesprochen, Asyl. Wir tun immer noch so, als müssten die Länder an den europäischen Außengrenzen allein nicht zuständig sein für die Asylverfahren. Also das dauert nur ein bisschen, dann fliegt uns das wieder um die Ohren, weil wir halt nicht geschafft haben, ein Verteilungssystem in Europa aufzubauen, wie wir es ja in Deutschland auch hatten mit dem Königsteiner Schlüssel in 2015. So. Und das wird uns auch um die Ohren fliegen. Also gibt es ganz, ganz viele Themen, wo ich sagen würde, da braucht es mehr europäische Zusammenarbeit. Handel haben wir schon, das wenigstens so ein bisschen, aber da haben auch wieder die nationalen Regierungen wieder reingeredet, der von der Leyen-Kommission, in was sie da verhandeln soll.
Hast du eine Vorstellung davon, wie man da hinkommt? Also, weil das hieß ja, dass 27 Staats- und Regierungschefs und ihre Regierungen und die damit zusammenhängenden Parteien akzeptieren müssten, dass es dann eine demokratisch gewählte europäische Regierung gäbe. Also das heißt ja auch wiederum weiter nochmal Macht abgeben, Befugnisse abgeben auf die europäische Ebene, noch mehr als vielleicht heute. Und dann natürlich auch die Frage, was bleibt dann noch auf der nationalstaatlichen Ebene an Befugnissen und Verantwortlichkeiten? Hast du eine Idee, wie man da hinkommt?
Also ich hatte gehofft, das war das, was ich meinte vor Brexit, ja, dass wir uns einfach in einem Prozess befinden, wo visionäre Politikerinnen und Politiker ihre Verantwortung für unseren Kontinent verstehen und dann diesen Prozess weitertreiben, den sie ja von ihren Vorvätern geerbt haben. Ich meine, ich sitze ja jetzt hier im Europäischen Parlament nicht irgendwie per Zufall, sondern weil Leute, die im Zweiten Weltkrieg aufeinander geschossen haben, sich überlegt haben, war eine scheiß Idee, lass mal lieber was bauen, wo wir irgendwie zusammen unsere Probleme anders lösen. Ha, wie wär's denn mit irgendwie einer Europäischen Union und so, ja? Also Montanunion und dann so weiter. Und das heißt, es gab ja mal irgendwie diese Menschen, die verstanden haben, dass Institutionen auch neu geschaffen werden können, dass wir sie auch überdenken können und dass wir auch vielleicht eine Verantwortung dazu haben, unseren Kindern was Besseres zu hinterlassen als das, was sie bekommen haben. Leider ist dieser Gedanke komplett verschwunden aus den Köpfen der derzeitigen Führungsriege. Das ist ein richtiges Führungsversagen, ist ein Verantwortungsverlust oder ein Verantwortungsversagen der politischen Führung heute in allen EU-Ländern. Selbst Macron, der Einzige war, der zumindest drüber geredet hat, hat selber nie politisches Kapital zu dem Maße investiert, wie er es hätte investieren müssen, wenn er wirklich fest daran geglaubt hätte. Und Merkel hat es ganz sicher nicht gemacht, Scholz hat es ganz sicher nicht gemacht und Merz, der sich als Europakanzler hingestellt hat, hat es auch überhaupt nicht gemacht, weil er ist auch viel zu stolz auf seine Außenkanzlerrolle, als überhaupt irgendwie zu verstehen, dass er eine Verantwortung hat, die Europäische Union weiterzubauen. Das ist so, wie kriegt man es jetzt trotzdem hin? Nur durch Macht. Es geht hier um reine machtpolitische Gedanken. Das heißt, wenn die Leute keine Lust haben, es aus Idealismus zu tun, dann musst du sie dazu zwingen. Wie kannst du sie dazu zwingen? Indem du ihnen Sitze zockst in Wahlen und vor allen Dingen in nationalen Parlamentswahlen. Europawahlen auch schon, aber vor allen Dingen in nationalen Parlamentswahlen musst du ihnen Sitze zocken. Also das Ding ist, wenn du nationale Wahlen gewinnst, wir haben hier im Europäischen Parlament schon geschafft, die Vertragsveränderung zu beantragen nach Artikel 48. Und wenn du jetzt genug nationale Parlamente dazu kriegst, dann kannst du natürlich auch die Verträge öffnen und dann tatsächlich eben zu einer Veränderung kommen. Also du brauchst zum Verträge öffnen nur 14 Regierungschefs und zum Verabschieden, zum Schließen der Verträge, dann brauchst du dann alle. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir eine ernsthafte Debatte dazu führen, welche Sachen auf europäischer Ebene entschieden werden sollen. Können ja auch weniger sein als heute oder andere, zum Beispiel Verteidigung. Ja. Vielleicht haben die Leute keinen Bock mehr auf Lieferkettengesetz, aber wollen halt Verteidigung, okay. Und die zweite Frage ist dann, wie sollen wir entscheiden? Und da müssen wir ganz dringend weg vom Europa der Nationen oder den 27 Regierungschefs und hin zu einer parlamentarischen Demokratie, einer gewählten Regierung durch das Parlament.
Und nochmal auf Volt zurückzukommen und die Art und Weise, wie ihr in eurer Partei Politik macht, ist nach meinem Empfinden, das, was ich von außen beobachte, schon anders in den Ritualen, in den Prozessen, in der Art und Weise des Umgangs wie in anderen Parteien. Kannst du das vielleicht nochmal näher erklären, was da die kulturelle DNA dieser jungen Partei ist von euch? Was euch unterscheidet von anderen Parteien in der Art und Weise, wie ihr Politik macht? Weil ihr sagt ja auch immer, ihr werbt ja auch mit dem Slogan, wir machen anders Politik. Was ist dieses anders Politik machen?
Und vielleicht zwei Antworten dazu. Das erste ist, wir unterscheiden uns erstmal in allererster Linie darin, dass jedes unserer Mitglieder europäisches Mitglied ist. Ja? Also wir sind sozusagen eine europäische Partei, die hat den gleichen Namen, das gleiche Grundsatzprogramm, das gleiche Logo überall in Europa. Wir haben sozusagen Mitglieder im nationalen Parlament in Zypern und in den Niederlanden. Wir sitzen hier mit 5 Abgeordneten, 3 aus Deutschland und 2 aus den Niederlanden im Europaparlament. Also wir sind in allererster Linie eine europäische Partei. Das gibt es so sonst überhaupt gar nicht. Ja, also die wirklich das auch mit dem gleichen Programm für die Europawahlen antritt und so weiter und das gleiche Grundsatzprogramm über in Europa hat. Das ist das, was uns wirklich anders macht. Ansonsten genau, haben wir so ein paar kulturelle Ansätze. Wir sind gleichzeitig Bewegung und Partei. Das heißt, für uns ist es natürlich wichtig, dass wir politischen Willen konzentrieren in der Partei durch Beschlüsse und so weiter, aber dass auch jedes Mitglied immer aktiviert sein kann, um halt Dinge auch selber zu verändern. Also oft ist es ja so, dass du in eine Partei eintrittst und dann das Gefühl hast irgendwie, okay, du stimmst jetzt irgendwie einmal für, was weiß ich, eine Delegierte ab und dann wirst du auch nicht mehr gebraucht. Und dieses Gefühl wollen wir eben ändern, indem wir halt gleichzeitig eben diesen Bewegungscharakter nicht verlieren. Das Dritte, was du auch schon gesagt hast, ist halt eben dieser doch eher faktenbasierte und weniger rechtschaffende Ansatz. Ja, also deswswegen bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, was macht euch besser? Ich glaube, anders ist ein guter Ausdruck. Besser finde ich immer schwierig. Das können dann andere Leute sagen, wenn sie uns wählen oder wenn sie bei uns beitreten und mitbauen. Ich glaube, wir sind vor allen Dingen halt neu. Das heißt, wir haben ganz viele Strukturen einfach viel digitaler und neuer aufgebaut und neu gedacht, als jetzt halt eben alte Parteien das konnten oder ältere Parteien das konnten. Insgesamt ist mein Respekt vor jedem, der politisch aktiv ist, massiv gestiegen, auch in allen demokratischen Parteien. Also ich würde gar nicht unbedingt behaupten, dass wir 1000-mal besser sind. Ich glaube, wir haben halt ein cooleres Angebot. Und bei uns ist es halt vielleicht auch einfach ein bisschen witziger. Und wir sind halt die einzige europäische Partei.
Ist die Art und Weise, wie ihr Politik macht, auch eine Antwort darauf, dass man wieder mehr Attraktivität gewinnt als politische Kraft für Bürgerinnen und Bürger, sich zu engagieren?
Ja, also mein Ziel ist es auf jeden Fall, ganz viele Leute wieder für Parteiendemokratie zu begeistern. Deswegen wäre auch so mein Hauptwunsch an alle eure Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich halt einer Partei anschließen. Es geht relativ einfach. Man googelt den Parteinamen der Partei, die einem am liebsten ist, und gibt seinen Städtenamen oder seinen Dorfnamen daneben ein. Und dann findet man meistens den lokalen Ortsverband und dann kann man da dann eine Anfrage stellen, dass man da irgendwie eintreten möchte oder zumindest mal vorbeischauen möchte. Ich finde das total wichtig. Wir haben alle Netflix oder keine Ahnung was, Amazon Prime Accounts, aber wir trauen uns nicht, in eine politische Partei einzutreten. Ich finde, wir müssen so ein bisschen die Hürde dafür senken, da einfach mal mitzumachen. Wenn wir nicht bei 2, 3, 4% Parteimitgliedschaften in Europa, sondern bei 50% wären, bin ich mir sicher, hätten wir kein demokratisches Problem, wie wir es gerade haben, weil die Leute ein Grundverständnis dafür hätten, was Demokratie ist. Und übrigens ist das auch gar nicht immer einfach. Also Demokratie heißt ja wirklich, du musst irgendwie jeden reden lassen, du musst abstimmen mit Mehrheit, obwohl vielleicht einer es besser weiß, keine Ahnung, oder eine. Aber also das ist ja was wir auch komplett verlernt haben. Ne? Das merke ich immer wieder, wenn so Leute aus der Privatwirtschaft, die ich kenne, irgendwie rüberkommen und sich dann irgendwie so Demokratie anschauen, Parteien anschauen, die dann so den Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, ist das alles langwierig, das dauert das so. Ja, weil sie halt einfach komplett verlernt haben, wie demokratische Prozesse funktionieren. Und deswegen ist mir das halt super wichtig, dass wir das wieder lernen. Genau, und dann wäre, glaube ich, schon viel geschafft.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum wir so eine große Distanz haben als Bevölkerung zu unseren Parteien, warum wir so schlecht über Politikerinnen reden, weil wir eigentlich zu wenig Politikerinnen wirklich kennen und das, was wir über Medien transportiert bekommen, ehrlicherweise ein komplettes Zerrbild ist?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt eine massive Spaltung zwischen Gesellschaft und Politik. Also ich meine, allein das Wort Partei klingt ja schon langweilig und nach Kofferträger und so. Wir haben da ein richtiges Imageproblem, weil im Endeffekt, ja, was soll man dazu sagen? Es gibt keine Demokratie außerhalb der Parteiendemokratie. Ja, also zu sagen, ich bin ein Fan von Demokratie, aber ich finde Parteien scheiße, ist genauso sinnlos wie, keine Ahnung, wie viele andere Sachen sinnlos sind. Aber es ist einfach, das ist eine Aussage, die ergibt gar keinen Sinn. Also du findest Parteiendemokratie gut oder du findest vielleicht noch Präsidialdemokratie gut, die finde ich total doof, würde ich auf keinen Fall empfehlen, schau nach Frankreich oder in die USA. Also bleibt ja eigentlich nur Parteiendemokratie und wenn die Demokratie wichtig ist, dann muss ja auch Parteiendemokratie wichtig sein. So einfach ist es. Und diese ganze, ich nenne es jetzt mal Gelaber von Liquid Democracy und keine Ahnung was, also ist alles schön gut, aber all das wirst du nur umsetzen können, wenn du erstmal eine Zweidrittelmehrheit in einem Bundestag hinkriegst, um dann halt irgendwie eine Vertragsveränderung oder eine Grundgesetzveränderung, Verfassungsveränderung machen zu können, um dann halt irgendwelche neuen Elemente reinzubringen. Also es führt kein Weg an der Parteiendemokratie vorbei und die Parteiendemokratie ist in einer krassen Krise. Und dementsprechend, genau, ist es mir einfach extrem wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, ja, und da einsteigt. Und ich glaube, wie du sagst, wenn man das dann mal macht, dann lernt man relativ schnell, wie das funktioniert und warum Politiker vielleicht in der einen oder anderen Art handeln. Ne?
Ein so ein Punkt, der mir zumindest oft begegnet ist, vielleicht auch die Kritik an den etablierten Parteien, dass man so viele Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass das alles eben sehr abgehoben vielleicht mittlerweile ist und gar nicht mehr nah an den Bedürfnissen der Menschen selbst. Habt ihr da einen anderen Approach? Also wie informiert ihr euch? Wie seid ihr nah an den Menschen dran, um eure Themen auch zu setzen? Weil am Ende kommt es ja schon auch darauf an, Wählerinnen Stimmen zu gewinnen und Nähe vielleicht auch zu den Menschen irgendwie zu haben, um vielleicht das auch besser zu machen als andere.
Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein abstrakter Vorwurf. Also was machen Parteien? Die bündeln Bürgerinneninteressen der Leute, die halt da Mitglied sind. Das war's so. Und das heißt, es gibt irgendwelche Bürger und Bürgerinnen, die halt diese Sachen, die diese Partei will, irgendwie unterstützen und so. Das heißt, wir können vielleicht andere sagen, okay, ich finde es jetzt abgehoben oder ist nicht mein Thema oder so, aber es ist schon wieder so ein bisschen für mich so ein bisschen Missverständnis, wie Politik funktioniert. Also nochmal, wenn einen irgendwie nervt, wie Parteien sich gerade verhalten oder so, dann muss man halt einfach in eine eintreten, die einem am nächsten ist und da für sein Thema kämpfen und dann merkt man halt, warum es Argumente dafür und dagegen gibt, so. Das ist das Erste, aber natürlich gibt es trotzdem Sachen, wie wir versuchen, relativ nah an Bürgern und Bürgern dran zu sein. Wir machen sehr viel Listening-Tours. Das heißt, bevor wir überhaupt ein Programm für irgendeine Wahl schreiben, laufen wir einmal durch die Gegend oder zweimal oder dreimal oder viermal mit unseren lokalen Teams und füllen einfach so einen Fragebogen aus und sagen, hey, geht euch gerade echt auf die Nerven? Was würdet ihr euch wünschen für diesen Stadtteil, für diese Stadt, für wie auch immer, wofür man dann gerade antritt? Und das überlappen wir dann sozusagen mit unseren Werten und unseren Vorschlägen und schauen dann sozusagen, was sind die aktuellen Themen, mit denen wir jetzt auch irgendwie Wahlkampf machen wollen, welche Lösungen, die wir haben, wollen wir gerne nach vorne stellen. Ne?
Hast du das Gefühl, dass auch ein Problem ist, dass das politische Personal immer weniger wird und dementsprechend auch die Möglichkeit, Personen dann für Ämter zu nominieren, immer geringer wird, weil generell die Parteien seit vielen Jahrzehnten das Problem haben, dass sie an Attraktivität verlieren, dass Leute rausgehen und viele gute Leute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung gar nicht bereit sind, da einzutreten. Also dass es da wirklich auch ein Kompetenzthema gibt in den Parteien, dass die Intellektualität fehlt in Parteien, um sich auch diesen Zukunftsfragen vielleicht auf eine andere Art und Weise zu widmen und diese zu lösen als in der Vergangenheit?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Themen. So, das erste ist, also wie gesagt, schaut euch mal um, wie viele Leute aus eurem Freundeskreis in der Partei eingetreten sind. Ja, oder das ist ja schon mal ein Schritt, aber wie viele von denen dann noch gesagt haben, ich will gerne Parteikarriere machen. Also ich habe sehr viel mehr Freunde, die gesagt haben, geil, ich werde Banker oder Berater oder so, wenn sie halt Geld verdienen wollten. Oder wie ich vorhin gesagt habe, wenn sie eine soziale Ader hatten, halt Stiftungen, Sozialverbände, keine Ahnung was. Ja, aber wirklich eine parteipolitische Karriere machen, kaum einer. So, das heißt, du hast schon beim Eintritt ein Problem. Also wenn du sozusagen darüber nachdenkst, wer kommt überhaupt als Talent irgendwie da rein. So. Und dann innerhalb der Partei sind die Auswahlmechanismen, wer wird denn nach oben gewählt, sicher auch schwierig, weil die Leute wahrscheinlich mehr nach politischer Ausrichtung und irgendwie nach Stallgeruch wählen, als jetzt nach Kompetenz. Und das ist eine Problematik, die man einfach hat, mit der man dann sozusagen interne Strukturen bauen muss, die damit irgendwie umgehen, aber an der man auch nicht vorbeikommen wird, weil wir in der Demokratie, und das ist wie gesagt Demokratie verstehen, uns dazu entschieden haben, dass die Basis im Endeffekt die Macht hat. Du hast ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder drei, vier, keine Ahnung, aber ich mach's jetzt mal auf zwei einfach. Entweder du gibst der Basis die Macht oder du gibst dem Boss die Macht. Wenn du dem Boss die Macht gibst, dann hast du halt eine eher autokratische Systemlogik. Da wird dann Loyalität dem Boss gegenüber zur wichtigsten Währung. Und das kann sein, dass der gut ist und lauter kompetente Leute hochzieht. Könnte auch sein, dass er einfach irgendwelche Leute hochzieht, die ihn halt nicht nerven. Und so, ja? Das ist so ein bisschen der Lindner-Ansatz, wenn ich es mal so sagen darf. Und dann gibt es halt irgendwie die sozusagen wirkliche Basis, den Basisansatz, wo du halt Delegierte wählst. Diese Delegierten wählen dann irgendwie Parteitagslisten, keine Ahnung, oder auf Parteitagen halt irgendwelche Listen für Kandidierende. Und das ist halt anstrengend. Und da sind halt irgendwie, ja, muss man halt irgendwie schauen, dass man durchkommt. Ich glaube, wir haben in Volt immer noch ein großes Interesse, kompetente Menschen halt nach oben zu bringen. Das funktioniert auch gut. Aber klar, da sind, glaube ich, keine Parteien vorgefeilt. Aber die einfache Antwort sozusagen, sorry, dass ich das so ausgeholt habe, aber ist immer noch, wir können hier so abstrakt irgendwie das analysieren. Im Endeffekt ist die Hauptaussage, die da rauskommt, immer die gleiche. Tritt in eine politische Partei ein und versuch irgendwie da Veränderungen mitzutragen. Und das Geile ist ja an so Basissachen, oder sagen wir mal an Demokratie, ich muss ja gar nicht Basis nennen, ne? Einfach an Demokratie, wenn du genug Leute überzeugst, dann kannst du auch gewählt werden, egal wo rein. Das heißt, nimm dir 10, 15 Freunde mit, tritt in den Lokalverband von irgendeiner demokratischen Partei ein und im Zweifel kannst du da relativ schnell auch Delegierte werden oder Lokalvorsitzender, ja?
Müssten wir Demokratie nicht schon als Schulfach haben und damit auch viel früher schon uns mit demokratischen Institutionen und auch mit dem Verfahren, wie Demokratie zu Entscheidungen kommt, auseinandersetzen? Müssen wir das nicht wieder erlernen?
Ich habe neulich ein Elternpaar getroffen, die fand ich mega geil. Die haben gesagt, ach, wir haben unseren Kindern zum 16. Geburtstag geschenkt, dass wir ihnen die Parteimitgliedschaftskosten zahlen. Aber sie müssen sich selber die Partei aussuchen, in die sie eintreten wollen, auf dem demokratischen Spektrum, ne? Also pro-europäisch, pro-demokratisch. Da fallen dann leider schon zwei oder so weg in Deutschland oder mindestens, ja. Genau, und das finde ich geil, ja. Wenn du sagst so, okay, ist mir egal was, aber trittet eine ein und ihr könnt ja auch wieder austreten und wir können ja irgendwie dann abends drüber diskutieren, warum, welche und so. Aber im Endeffekt ist eure Entscheidung, wir zahlen euch einfach nur die Mitgliedschaft. So, das wäre, glaube ich, cool. In der Schule ist halt immer ein bisschen schwierig, da ja, sollte man wahrscheinlich irgendwie noch besser verstehen, wie das funktioniert. Das Problem ist, es ist halt sehr abstrakt und ich habe von meinem Schulunterricht kaum noch Erinnerungen daran, wie der Bundestag, also es ist halt so ein bisschen prozessorientiert in der Unterhaltung. Ich glaube, was man in der Schule noch mehr machen sollte, ist politisch zu diskutieren.
Wie bist du denn politisiert worden? Zu Hause? Also wenn nicht über die Schule, dann übers Elternhaus, über Freunde?
Durch diese krassen Erfahrungen, von wegen, dass die Welt halt in eine komische Richtung läuft und Rechtspopulisten immer stärker werden. Das ist das, was mich politisiert hat.
Heißt aber auf der anderen Seite, weder in der Schule noch im Elternhaus ist groß über Politik gesprochen worden. War das ein Thema?
Also bei uns, wir haben schon viel über Politik diskutiert. Aber ich glaube, was nicht so präsent war, war die Idee, hey, du kannst ja selber mitmachen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so, man schaut halt, keine Ahnung, wir hatten jetzt nicht so einen Fernseher, aber sagen wir, du schaust ja Fernsehen oder du schaust irgendwie in die Nachrichten rein, dann diskutierst du drüber zu Hause. Aber es ist ja noch mal was ganz anderes, wenn wir jetzt hier irgendwie abends am Esstisch mit unseren Freunden uns über Merz aufregen oder keine Ahnung was und dann zu sagen, hey, ich melde mich aber jetzt morgen früh an und tritt in der Partei an. Das ist ja ein riesiger mentaler Unterschied. Es gibt da wie so eine Glasscheibe zwischen der Welt, der Politik und uns als Gesellschaft. Und wir schauen das wie Fußball. Weißt du, man regt sich wahnsinnig auf. Am nächsten Morgen schmiert man sich sein Butterbrot und geht dann wieder zur Arbeit, aber hat eigentlich vergessen, dass einem gerade irgendwie wahnsinnig mehr Ernst auf den. Also ist ja egal, es ist jetzt nur, steht ja nur für irgendwas, ja. Aber Das ist das Problem. Du musst diese Glasscheibe eigentlich zerschlagen mit so einem Vorschlaghammer und sagen, hey, Demokratie heißt genau das Gegenteil. Wir alle haben Macht, Dinge mitzumachen. Und das ist für mich natürlich eine krasse Erfahrung gewesen, weil wir uns das halt irgendwie so abstrakt überlegt haben, hey, lass mal eine europäische Partei bauen und dann sitze ich jetzt hier im Europäischen Parlament. So. Und das ist irgendwie, also die Möglichkeit, dass Demokratie wirklich heißt, dass wenn du einfach genug Leute überzeugst, du Dinge wirklich selber verändern kannst, ist auch eine krasse Verantwortung für alle von uns, das halt auch zu verstehen. Und ich verstehe immer, dass die Leute gerne irgendwie die Ränder von der AfD zurückgewinnen wollen, aber sie trauen sich noch nicht mal die Mitte zu aktivieren, ne? Also sich selber zu aktivieren. Wo ist die Mitte? Also kein Wunder, dass die Ränder Politik kacke finden, wenn die Mitte schon so negativ über Politik redet und vor allen Dingen überhaupt nicht jemals auf die Idee kommen würde, in einer Partei aktiv zu werden, ne?
Hast du das Gefühl, dass die Mehrheit von uns zu bequem ist und zuguckt, wie die politische Arena versucht, zu Kompromissen zu kommen und sich mehr zurücklehnt, als zu sagen, aufhören mit dem Jammern, eintreten in Parteien, mitmachen, engagieren, sich einmischen?
Ich glaube, dass viele Leute verstanden haben, dass Wählen wichtig ist. Ich glaube, dass auch ein paar Leute verstanden haben, dass ab und zu mal eine Demo was Gutes sein könnte. Ich glaube, dass viel zu wenig Leute verstanden haben, dass Demokratie Parteiendemokratie ist und dass dieses Gebäsche von Parteien unser gesamtes System unterwandert und dass dieser Angriff auf Individuen, die Verantwortung in der Politik übernehmen, ein Angriff auf unsere Demokratie ist. So, damit meine ich nicht den physischen Angriff, sondern auch, was ich jetzt gemacht habe, so Merz-Bashing. Ja? Ich stimme mit Merz in wenigen Punkten überein, aber er engagiert sich für unsere Politik und so, das ist jetzt erst, und hat eine andere politische Meinung als viele von uns und er macht teilweise übergriffige Kommentare. Also jetzt, aber was ich versuche zu sagen ist, ich glaube, die Frustration und die Wut muss sich in politische Aktivität innerhalb von Parteien übersetzen und nur dann haben wir eine Chance, hier wirklich rauszukommen aus dieser demokratischen Krise, in der wir uns befinden.
Zum Abschluss nochmal gefragt, welche Rolle müsste Politik spielen, um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft deutlicher voranzutreiben? Was vermisst du da gerade? Was bräuchte es? Sowohl von Persönlichkeiten in der Politik als auch von politischer Programmatik oder auch vielleicht den Mut zu haben, Dinge in der Zeit, wo man Macht hat, und das ist ja auch nur eine Macht auf Zeit, anzufassen, umzusetzen, auch vielleicht mit dem eigenen Risiko dann nicht mehr gewählt zu werden, aber dann trotzdem in der Zeit, wo man die Macht hatte, eine hohe Wirksamkeit für seine politischen Überzeugungen an den Tag gelegt hat.
Genau, ich glaube, wir hatten halt eigentlich einfach mal am Anfang so die Idee, hey, FDP, CDU werden gewählt und kümmern sich um Arbeitnehmer und Wettbewerbsfähigkeit, SPD und, keine Ahnung, Linke oder Grüne werden gewählt und kümmern sich um bessere Sozialstandards für Arbeitnehmer. Das war mal so die Grundabwechslung und ich glaube, diese Abwechslung hat uns gut getan, weil dann jeweils jemand sich um was gekümmert hat, so ein bisschen so. Und im Moment sind wir aber in so einer Situation, wo wir wegen diesen 30% AfD in immer größere Koalitionen rutschen, also Ampel oder jetzt eben wieder eine große Koalition. Und die treffen dann Entscheidungen auf eine Art und Weise, dass sie immer sich auf einen Minimalkonsens einigen müssen, weil sie halt sagen, okay, das ist für dich wichtig, das ist für mich wichtig, dann lass uns in der Mitte treffen. Und ich glaube, das schadet uns wahnsinnig. Viel besser wäre, wenn die sich auf sogenannte größere Verhandlungslösungen, Portfoliolösungen einigen würden. Ne? Also sie sagen, okay, liebe CDU, wir machen massive Veränderungen bei der Rente mit, aber dafür kriegen wir massive Veränderungen bei einem anderen Thema, was uns wichtig ist. Ne? Also sozusagen, statt dass man in jedem einzelnen Thema den Kompromiss sucht, hätte man vielleicht eher die Portfolios verteilen müssen und sagen müssen, okay, ihr dürft in euren Portfolios dann relativ radikal agieren, weil wir eigentlich mit diesem eher verkrusteten System, was wir in Deutschland haben, eigentlich radikalere Lösungen brauchen. Also, um es mal hart zu sagen, unsere Wirtschaft hat ein Wirtschaftsmodell gehabt, wo wir irgendwie billiges Gas aus Russland bekommen haben, billige Zulieferungen aus China und einen guten Absatzmarkt aus den USA. Und alle diese drei Themen fallen gerade weg. Wir haben Firmen, die sind alle über 120 Jahre alt. Und größtenteils irgendwie ist unser BIP von der Autoindustrie abhängig, die auch teilweise dann noch den Staat gehört, siehe VW und Niedersachsen. Und das ist so ein sehr altes System und wir haben keine wirkliche Erneuerungsmacht. Deswegen wären wahrscheinlich stärkere Schläge in gewisse Richtungen, also Föderalismusreform, um die Kommunen zu digitalisieren zu können überhaupt. Keine Ahnung, Rentenreform, damit wir in irgendeiner Weise in eine Nachhaltigkeit da reinrutschen. Also lauter so ein bisschen härtere Ausschläge in verschiedene Richtungen. Stärkere Einkommensteuerentlastung durch eine stärkere Erbschaftssteuerbelastung, also ein Überschieben da. Also lauter so ein bisschen krassere Schläge, die irgendwie den Leuten auch das Gefühl geben, okay, es verändert sich wirklich was. Das wäre, glaube ich, sinnvoll. Sorry, das ist jetzt ein bisschen eine breite Antwort. Aber um es kurz zu machen, in Österreich haben die es kurz versucht, aber gibt den Leuten ein Ministerium und dann tragt relativ viel davon mit, was sie in diesem Ministerium umsetzen wollen.
Müsste ich mich da nicht auch verabschieden als Politikerin von dieser Logik, dass ich ständig wiedergewählt werden möchte? Also müsste ich dann sozusagen das, was eigentlich auch inhärent Politik ist, nämlich immer wieder zu gucken, dass ich bestätigt werde, dass ich mich davon befreie, dass ich da wegkomme? Und geht das überhaupt? Kann Politik sich aus dieser inneren Logik überhaupt befreien?
Ich glaube, die Rechnung, die die Leute machen, ich glaube nicht, dass man sich von der Logik befreien sollte und dass es notwendig ist. Ich glaube, die Rechnung, die die Leute machen, ist halt, oh, wenn ich einen Punkt hier verliere, dann verliere ich meine Glaubwürdigkeit. Statt dass sie sich hinstellen und sagen, okay, ich habe mir einen großen Koalitionspartner, ich werde nur 5 meiner 20 Punkte umsetzen können. Diese 5 verspreche ich euch, werde ich umsetzen. Die anderen 15 wird der Koalitionspartner kriegen. Es tut mir leid, ihr könnt mich jetzt irgendwie hassen oder so. Statt dass man jetzt sagt, okay, über die 20 Punkte hinweg kriegen wir gar nichts wirklich irgendwo hin. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt dafür wiederwählt. Also sozusagen aus der Wiederwahllogik heraus halte ich das auch schon für dumm kommuniziert. Genauso wie Lindner sich hingestellt hat, gesagt, mit uns passiert das und das nicht. Und sich dann die ganze Zeit verteidigen musste, statt zu sagen, mit uns passieren diese 5 Sachen hundertprozentig. Und darauf bitte ich euch, mich wieder zu wählen. Ja? Und dann hätte er sozusagen sagen können, okay, ich muss das mittragen, habe ich keinen Bock drauf. Ja? Aber stattdessen war in jedem dieser Gipfel in der Ampelregierung immer wieder, ich kann das nicht mittragen, so immer wieder sozusagen die Idee, dass man plötzlich als FDP ganz Deutschland mitregiert und deswegen auch für alles verantwortlich ist. So, das sind so die Fehler, die ich da sehe. Und ich glaube, eine Sache, die man noch machen könnte, ist, dass man die sozialen Medien abschaltet. Weil natürlich dadurch auch die klassischen Medien zu einer Kurzfristigkeit gezwungen werden. Also wer liest denn jetzt noch selber die FAZ oder die Süddeutsche und geht nicht stattdessen auf Instagram und schaut dann da, was die Süddeutsche schreibt? Also wir verändern ja auch sozusagen die klassischen Medien in ihrer Kurzfristigkeit, in dem Druck auf die Besucherzahlen. Und ich glaube, da wäre es sinnvoller anzusetzen und sagen so, hey, wie machen wir eigentlich unseren Diskurs kaputt durch die Regeln, die wir in den sozialen Medien haben?
Hast du einen Lerneffekt, wie man in den Nationalstaaten, in den Parteien Politik macht, aus der Arbeit im Europäischen Parlament? Weil was ich da auch da von außen sehe, ist ja sehr fragmentierte, unterschiedlichste politische Positionierungen, Ideen geschichtlich sind in diesem Europäischen Parlament vereint und müssen miteinander in Aushandlungsprozessen zu Ergebnissen und zu Lösungen kommen. Kann man davon was lernen für die Politik hier zu Hause?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was ich vorhin beschrieben habe, mit erstmal anzuerkennen, dass Leute unterschiedliche Meinungen haben dürfen, das ist okay. Und dass du dann Kompromisse baust, indem du dir anschaust, was sind die 5 Punkte von dem, was sind die 5 Punkte von dem, wie groß ist die Gruppe relativ im demokratischen Spektrum, wie viel muss sie dann davon kriegen, das ist bei uns, glaube ich, relativ normal. Ich glaube schon, dass man hier ein größeres Verständnis hat. Also ich habe hier auch so Treffen organisiert mit jungen Abgeordneten aus allen Fraktionen, die pro-demokratisch, pro-europäisch sind. Und da ist mir wieder aufgefallen, hat mir jetzt ein Freund erzählt, der sozusagen in den Bundestag übergegangen ist, er meinte, sowas existiert gar nicht auf Bundestagsebene. Also die unterhalten sich gar nicht fraktionsübergreifend als junge Abgeordnete. So, das gibt's einfach nicht. Und das ist, glaube ich, eine Kultur, die da schon verloren geht. Und wie gesagt, auch in der Bundespolitik habe ich das Gefühl, es dreht sich irgendwie um die Anzugfarbe von irgendwelchen Hinterbänklern viel mehr als um sozusagen die großen, wichtigen Themen auch in der Presse. Und das ist, glaube ich, auch ein Fehler, wo man irgendwie zu kurzfristig gerade nach Skandalen sucht.
Damian, vielen herzlichen Dank für deine Einsicht, wie wichtig die parlamentarische Demokratie ist und damit auch die Parteiendemokratie und wie wichtig das Engagement in diesen Institutionen ist. Ich wünsche dir alles Gute, Gruß nach Brüssel und bis ganz bald.
Tausend Dank dir für die Einladung. Verzeiht, dass ich diesen Punkt so oft gemacht habe, aber es ist wirklich mir sehr wichtig, dass man aus der Frustration über diese Krise, in der wir uns auf jeden Fall befinden und diesen ansteigenden Rechtspopulismus, dass da die logische Antwort sein sollte, dass man eben in die Politik, in die Parteiendemokratie hineingeht und nicht drumherum tanzt. Das ist eigentlich so meine Hauptaussage, die mir sehr, sehr wichtig ist. Danke euch für die Einladung und das Gespräch.
Danke dir, alles Gute, bis bald.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.